Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Mein Name ist Thilo Mischke und das ist der Thilo Mischke Uncovered Podcast. Und heute geht es um das Land, die Demokratie. Oh, das ist kompliziert zu sagen. Es geht um die Demokratische Republik Kongo. Und wir haben einen Gast, Katja und ich. Katja als stellvertretende Chefredakteurin von ProSieben und ich als Host der Sendung Uncovered. Wir haben den Gast Michael Menzel. Er ist der dienstälteste Kameramann für Uncovered. Und mit ihm reden wir heute gemeinsam darüber, dass er sich nie merken kann, in welchen Ländern er ist und wie das ist, 3 Jahre eigentlich jetzt schon für Uncovered und mit mir zu arbeiten. Herzlich willkommen ein weiteres Mal. Es ist nämlich, glaube ich, mittlerweile Folge 4 des Thilo Mischke Uncovered Podcast und heute haben wir einen Gast. Also wir sind ja alle zwei, Katja und ich, die diesen Podcast machen, sind ja auch eigentlich nur Gäste dieses Podcasts, weil wir nicht hauptberuflich Podcaster sind. Katja arbeitet bei ProSieben als stellvertretende Chefredakteurin. Ich lasse es einfach.
Auch in Folge 4.
Auch in Folge 4. Ich lasse es einfach auch mal so stehen. Stellvertretende Chefredakteurin für alles. Und ich arbeite nicht für ProSieben, doch, ich arbeite ja eigentlich auch für ProSieben, nämlich als Produzent und Host der Sendung Uncovered. Und heute haben wir einen Gast dabei. Er ist nett. Sein Name ist... Hat sehr schön gegelte Haare. Er hat sich extra für den Podcast
nochmal... Ein Gel. Ist japanisches Wachs.
Wachs ist es, genau. Er hat sich extra für diesen Podcast die Haare nochmal schön gemacht. Und sein Name ist Michael Menzel. Er wird auf dem Dreh Menzel genannt. Und er ist eigentlich der dienstälteste Uncovered.
Richtig,
Kameramann.
So ist es.
Er ist eigentlich von der Staffel 1 dabei.
Ja.
Wir haben ihn gefunden und mitgenommen bis in die 3. Staffel und wir sind sehr glücklich darüber.
Arbeitsamt.
Ja, da kriegt man ja auch Geld vom Arbeitsamt, wenn man so Leute nimmt. Aber wir wollen eigentlich nicht mit dir darüber reden, wie wir dich gefunden haben, sondern wir wollen darüber reden, wie zum Beispiel die Erfahrung ist, mit mir zu drehen als Kameramann. Du darfst scherzhaft antworten, aber auch ernst. Ich bin ja mit im Raum. Und wir wollen darüber reden, wie das zum Beispiel für dich ist, wenn du in ein Krisengebiet reist, weil du dafür bekannt bist, dir bis zur Landung in dem Land nicht mal zu merken, in welches Land wir fliegen.
Es sind ja auch so viele Länder mittlerweile. Also, weißt du?
Ja.
Ich meine, wenn ich kurz über die Anekdote von Staffel 2, als wir in den Irak geflogen sind, dachte ich, wir fliegen nach Afghanistan und machen eine Geschichte über Frauen, die ihre Mädchen, Kinder als Jungs verkleiden.
Ja.
Und wir landen im Irak und sagen, wir machen eine Krise, eine Folge über den IS.
Wir sind auch mal zusammen zu. Das ist dann für
ist
dich.
Das ist eigentlich Taktik, Thilo. Langsam bekomme ich Sorge, dass du mit Absicht dein Team desinformierst.
Deswegen gibt es ja nie Gefahrenzulagen, weißt du?
Ja, wir machen hier über Blumen.
Ich will fahren nach Italien. Ja. Und dann sage ich aber eigentlich Irak und du denkst, wir fahren nach Italien.
Ja.
Und wir hatten tatsächlich mal so eine Geschichte. Wir sind 40 Stunden mit Michael Menzel um die Welt geflogen nach Samoa. Und er wunderte sich, warum wir so lange fliegen, weil wir, was sagtest du, wo wir hin? Nach
Sansibar. Somalia.
Somalia. Er dachte mal, wir müssen doch eigentlich nach Afrika, um nach Somalia zu kommen. Warum fliegen wir denn so lange? Bis er begriffen hat, dass wir nach Samoa fliegen, was ja am anderen Ende der, ich glaube, weiter weg von Deutschland kannst du nicht sein. Und ich glaube tatsächlich nach Flugstunde 30 oder so hast du dann langsam mal gefragt, sag mal, ist Somalia wirklich so weit weg? Ich verstehe es nicht, warum sind wir so lange im Flugzeug? Und warum fliegen wir nach Hongkong? Müssten wir nicht nach, ich verstehe es nicht.
Na, so ich dachte mir dann
immer schlecht vorbereitet. Aber, und jetzt müssen wir müssen auch mal was Positives sagen. Und deswegen
die Bilder sind schön.
Die Bilder sind schön, manchmal ein bisschen unscharf.
Leicht war ich.
Leicht. Nee, aber was tatsächlich das Wichtigste ist, er ist eben sehr verlässlich. Und man kann sich auf Michael Menzel in jeder Hinsicht verlassen. Und er ist der, von dem ich in der Folge 2 gesprochen habe. Wenn dir was passiert, weiß ich, dass Michael Menzel mich schultern würde und aus dem Gefahrenzone raustragen würde. Und jetzt frage ich mich gerade, ob man den Gimbal hört. Wenn ihr hier heimlich gefilmt, den Film, das kann man sich im Übrigen, diesen Podcast kann man sich angucken auf der ProSieben-Webseite https://www.ProSieben.de/uncovered.
Genau, und ja, da sieht man dann auch, dass Michael Menzel japanisch gewachste Haare hat.
Ja. Richtig. Und dass hier so ein kleiner Roboterarm neben mir hängt.
Ja. Wie ist es eigentlich für dich, wenn du weißt, dass ja wir drehen, wenn wir drehen, also dich, Katja, wenn wir drehen und du weißt, da kommen ja noch mehr Leute mit. Sorgst du dich ja zum Beispiel um mich und ich weiß das, weil du mir ja dann auch schreibst. Sorgst du dich dann eigentlich um alle anderen gleich automatisch mit oder sind dir die gar nicht bewusst oder ist es so, bin ich Stellvertreter für die anderen?
Naja, mittlerweile kenne ich ja tatsächlich auch viele Leute aus dem Team, sicherlich nicht alle. Und also für mich ist wirklich, also vor allen Dingen so dann der letzte Drehtag der Staffel, wirklich immer ein Riesenstein, der mir irgendwie vom Herzen fällt. Und dann schreibe ich auch immer eine Mail an alle bei uns im Sender irgendwie, so letzter Drehtag, alle haben überlebt. Weil tatsächlich bei anderen Projekten ist man einfach froh, so wenn alles geschafft ist und man irgendwie tolle Geschichten hat. Und bei Uncovered ist es aber wirklich so, dass ich mich einfach freue, wenn es allen gut geht, weil ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir tun viel, um zu verhindern, dass irgendwas passiert. Aber im Endeffekt weiß man es halt trotzdem nie, weil man braucht einfach auch Glück. Und das hast du ja auch ein paar Mal erlebt, dass man irgendwie einfach, wenn man am falschen Ort ist, also und dann noch irgendwie Pech hat, dann kann einfach was passieren. Und deswegen bin ich tatsächlich immer froh, wenn irgendwie es einfach allen gut geht. Und also jetzt, der Michael ja nicht, aber du hast ja irgendwie dann auch Kameramänner, die Familie haben und irgendwie, ich glaube, das ist dann schon auch immer nochmal...
Ja, wahrscheinlich auch UFO-Familie.
Irgendwo, in irgendeinem Land, wo er nicht mehr genau weiß, so, wie das Land heißt.
Das ist ja so eine schöne Geschichte. Michael Menzel, egal in welches Land wir mit ihm fahren, es gibt immer irgendeine Frau, die sich in ihn verliebt. Und er muss auch dafür nicht viel tun. Das ist jetzt nicht so, dass er da Flamenco tanzt oder so, sondern er sitzt einfach im Restaurant und macht irgendeinen Witz. Und danach kriegt er die Nummer der Kellnerin zugeschoben. Es ist
okay, das ist jetzt der Hinweis auf das Video. Jetzt werden alle in das Video gucken, weil alle wissen wollen, wie Michael Menzel aussieht.
Das bin ich. Und ich bin sehr gut aussehend. Und lustig, total lustig.
Ja, ich glaube, das ist dein Kernverkaufsargument ist, dass du international lustig bist.
Ja.
Ja.
In allen Sprachen.
In allen Sprachen. So, ich glaube, ich bin nur in Ostberlin lustig. Und du schaffst das auch im Urwald in Amazonas, als das... Da haben wir im Übrigen, das ist die Geschichte, wo wir die Qualitäten von Michael Menzel kennengelernt haben. Wir haben ja in der ersten Staffel gedreht, dieser Goldraubbau im Amazonas. Und da hat das ganze Team eigentlich, exklusive mir, Limettensaft frisch gepresst im Urwald getrunken, was dann als Folge hatte, dass das ganze Team Brechdurchfall bekommen hat, außer Michael Menzel und ich. Dann haben wir eigentlich diesen Teil im Amazonas alleine gedreht. Und da hat Michael Menzel, als der dort damals eben in der Funktion der zweiten Kamera und Tonmann, oder Tonmann warst du nur,
ja,
ne?
Ton, tatsächlich.
Du warst nur Ton.
Der Ton und Drohne damals.
Ton und Drohne, genau. Und dann meinte aber Michael, ich kann aber auch eine Kamera bedienen. Und dann sind wir alleine durch den Urwald gefahren, diese berühmte Szene auf dem Boot, diese tolle Szene auf dem Boot, wo der Typ dann sagt...
wo ihr in dem Puff gelandet seid?
Das zum Beispiel, also dieser ganze Dschungelteil, wo im Puff und...
Oder dann, ich fahre nicht weiter, weil ich will mehr Geld.
Muss einmal erzählen, zumindest für mich war das der erste Puff im Dschungel, den ich gesehen habe.
Für mich auch.
Okay.
Das ist, glaube ich,
beruhigend.
Ja. Das ist der letzte, oder, Tilo?
Naja, manchmal fliege ich da noch so hin, weil ich einfach Püffe im Dschungel lustig finde und gucke mir das dann einfach an.
Sie Metzel Püffe.
Ich weiß, wie sind die
Puffs, Metzel? Puffs, oder?
Puffs.
Ich finde aber Püffe schöner.
Bordelle. Etablissements.
Ja. Artemis.
Stamm
gehabt. Genau. Und dort hat er eben so wirklich 15-Stunden Drehtag, ohne einmal mit der Wimper zu zucken, irgendwie Ton und gleichzeitig, glaube ich, Kamera und sich auch noch von dem Redakteur zusammenscheißen lassen, der damals mit dabei war, weil er doch bitte jetzt gefälligst mal den Sonnenuntergang filmen soll.
Den ich mich schon gefilmt habe.
Den er 20 Minuten vorher schon gefilmt hat. Und dann war er aber noch eben in dieser Rolle, dass auf dem kann man rumhacken. Und dann eigentlich, seitdem bist du ein gleichwertiger, hochangesehener Kameramann. So haben wir dich entdeckt. Im Puff im Dschungel.
Bevor wir jetzt alle vergessen, in welchem Land, in welcher Folge wir sind.
Wir wollten ja über den Kongo reden.
Wollten wir über den Kongo reden. Michael, wie war es denn im Kongo? Welche Frau hast du im Kongo begeistert?
Ja, gute Frage. Kongo. Ich dachte, wir reden heute über Afghanistan. Was haben wir im Kongo nochmal gemacht? Lass mich kurz überlegen. Ja. Was im Trailer ganz am Anfang ist. Das ist Kongo, richtig? Nein, das ist nämlich Mali. Das stimmt, genau. Was war denn im Kongo?
Kongo ist Goldabbau und Koltanabbau.
Ah,
da mit dem Türstopper und so in dem Hotel, wo du dich so geekelt hast vor den Käfern im Zimmer und so geschrien hast mit glockenheller Stimme.
War ich da irgendwann mal alleine im Hotel? Was war denn da? Irgendwann war ich da mal alleine da und dann seid ihr irgendwie spät. Oder nee, schon wieder Mali. Alter, ich bin völlig raus. Wo ist denn Kongo?
Also Kongo...
Ich weiß, wo es liegt.
Ja, ja,
aber
wo jetzt ärgern wir mal Michael. Wo liegt denn der Kongo? Also die Demokratische Republik Kongo.
Ja, ich war ja schon da. Ja. Ich habe,
wie wir alle gerade merken, du kannst dich gut dran erinnern.
Ist es gemein? Also pass auf, Kongo war die Geschichte, bei der wir am Flughafen, am Ende hast du dir ein Bier bestellt. Vielleicht kommt es jetzt. Das ist dieser Flughafen, auf dem wir gelandet sind, wo das Board keine so eine Klackertafel ist, wo die Flüge hingehen, sondern eine Kreidetafel.
Ja, genau. Aber wer war denn da unser Fixer? Sag mal einen Namen bitte.
Caleb. Der eine, Caleb.
Ah, mit dem Swimmingpool, der leer war zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Genau, da wo, als wir in diesem Dorf übernachtet haben, um zu den Minen zu kommen.
Genau.
Und
war doch irgendwas, das irgendwie alles nicht so geklappt hat? Du hast ja in den Podcast
eingeladen, weil du erzählen sollst, wie sich das anfühlt, ne?
Aber ihr habt gesagt, bitte kein Vorgespräch, wir arbeiten uns in der Folge jetzt. Weil ich habe gesagt von vornherein, ich weiß nicht, was wir im Kongo gemacht haben, ich habe es vergessen. Ich würde jetzt meine Fotos gucken wollen, dann würde ich wissen, was wir da gemacht haben.
Wir arbeiten uns das gemeinsam mit dem Hörer.
Aber dann sag bitte auch, was wir da gemacht haben.
Also wir sind zum Beispiel...
Ich will jetzt aber erstmal was mit den Käfern wissen.
Was mit den Käfern, genau, was für Käfer überhaupt?
Na, wir waren dann doch in diesem einen Hotelzimmer, wo diese riesigen Hornissen und Käfer... Also das ist
ein anderes... Mit diesem Innenhof.
Wir sind zu dieser Mine gefahren. Zu dieser Koltanmine, genau, der Innenhof. Und wir mussten uns dort verstecken, wir durften nicht frei uns bewegen.
Ja, danke, ja.
Genau, und dann haben die noch diese Türstopper bei uns unten, die Tür, die nachts klingeln, wenn jemand bei uns einbricht ins Zimmer.
Ja.
In vergitterte Zimmer im Übrigen. Da war im Übrigen, welches Spiel war da gerade? Deutschland?
Na, irgendein Scheißspiel.
Ich weiß, warum du dich im Kongo an nichts erinnerst, weil du die ganze Zeit Fußballwetten gemacht hast. Jetzt kommt's
wieder. Jetzt weiß ich wieder, genau, ja. Fußball-WM war da. Genau. Ganz schlechte WM übrigens. Mal kurz darüber reden.
Also darüber will niemand reden.
Du willst darüber reden, du interessierst dich ja genauso für Fußball.
Ja, aber deswegen will ich ja nicht über die WM reden. So,
ist egal.
Okay,
ich war für Kongo.
Kongo. Im haben Kongo gab es Käfer und Hornissen. Ihr wart in einem vergitterten Zimmer. Vielleicht erzählt ihr tatsächlich mal ein bisschen, der Kongo ist ja schon eins der Länder gewesen, die, sage ich mal, zu den sehr gefährlichen gehört haben, in denen ihr wart. Wie war das denn da?
Ja, ich erinnere mich jetzt auch wieder an die Situation, wie wir da in diesem Dorf und brauchen ganz viele Genehmigungen, ne?
Ja.
Jeden Schritt, den wir machen mussten, brauchten wir irgendeinen Stempel. Und das heißt, dass wir wollten in irgendeinem Dorf irgendwas drehen, das heißt, wir mussten zu 3, 4, 5 Instanzen, wo wir uns irgendeinen Stempel hatten, am Ende ein DIN A4 Blatt voll mit 40 Stempeln. Und alle, also ging natürlich immer irgendwie nur um Kohle hier, weil irgendwas vom Kuchen abhaben.
Spannendste Uncovered-Geschichte, die man erzählen kann? Stempel.
Stempel.
Ich will dir da nicht ins Wort fallen.
Nein, dann tust doch auch nicht.
Das Wichtige ist an den Stempeln ist, da sind so Stempel auch dabei gewesen, dass wir nicht entführt werden. Das fand ich immer viel krasser an den Stempeln. Nicht nur, dass wir da nicht denen rufen, sondern dass dann eben der Bürgermeister von dem und dem Ort sagt, ja, die sind okay, die werden nicht entführt von den Rebellen, die diese und jene Stadt unter Kontrolle haben. Und das war eins dieser...
Finde ich ganz gut, den Stempel mag ich, könnte ich den auch bekommen.
Kannst benutzen, ja.
Würde ich mir auf die Stirn tätowieren.
Ja,
weiß nicht, aber dann bist du, wenn du mit dem Stempel dann ins falsche Dorf gehst, dann wissen die, okay, das ist das Dorf, in dem du warst. Ja, egal, zu kompliziert.
Was ist mit den Tuaregs, ne, und so, ne?
Nee, Tuareg ist wieder Mali.
Scheiße.
Also man sieht, die Kameraleute, besonders Michael Menzel, die setzen sich wirklich intensiv mit den Themen auseinander.
Es gibt nie ein Briefing vorher, nie. Ich frag immer, worum es geht.
Das nee, ist so
Alter,
eine
nicht.
Krasse Lüge.
Es gibt nicht mal. Nein.
Natürlich, also erstmal es gibt das Vorgespräch. Dann gibt es die Dispo, wo.
Moment,
alles
welches Vorgespräch? Welches Vorgespräch? Wann haben wir Vorgespräch?
Na, vor dem Dreh.
Und bin ich da eingeladen?
Hier ist noch jemand im Raum, der filmt uns heimlich dabei. Das ist unser Volontär Fuck. Fuck, gibt es Vorgespräche vor den Drehs?
Immer.
Und ist da das komplette Team eingeladen zu?
Ja. Mhm. Du schreibst dann immer nur so rum, ja, hab keine Zeit, muss mir irgendwie so eine Schatulle kaufen für zu Hause. Das ist deine Antwort. Nee, kann nicht, mein VW-Bus muss in die Reparatur. Also wir sehen, Michael Menzel ist gut vorbereitet und sehr verlässlich.
Ich möchte jetzt hier abbrechen, bitte. Bitte schneiden, bitte schneiden.
Abbruch. Wir wollten ja aber eigentlich mal
Kongo reden.
Geh
zurück zum Kongo. Ja. So, also als alle wussten, dass sie im Kongo sind und verstanden haben, um welches Thema es geht, was habt ihr da sonst noch so erlebt?
Also der Kongo ist so ein ganz interessantes Beispiel. Also Demokratische Republik Kongo, im Nordosten des Landes, offiziell Krisengebiet, Auswärtiges Amt sagt, fahrt da bloß nicht hin. Auch dort waren wir wieder angemeldet bei Reporter ohne Grenzen, mussten jeden Tag unser Codewort durchgehen nach Berlin, dass wir am Leben sind. Aber das ist so eine ganz überraschende Situation. Du kommst dann in dem Land an und stellst eben fest, in diesem Land existiert eben ein ganz normales Leben. Also du erfährst dann ständig von deinen Begleitern, Caleb in diesem Fall, ja, hier ist gefährlich, lasst uns mal weiter schnell durch diesen Teil der Stadt fahren. Aber im nächsten Teil der Stadt sitzt du am Straßenrand und kannst eben essen und Leute beobachten. Und das ist überhaupt nicht mehr gefährlich. Und du fühlst dich in dem, eigentlich haben wir uns im Kongo fast nie unsicher gefühlt, bis auf die Nacht in dem Hotel mit diesem Pieper.
Ja.
Dann dieses Dahinfahren, weil da meinten sie doch so, guckt nicht aus dem Fenster, filmt nicht aus dem Fenster, haltet euch vom Fenster fern. Dann, wenn die Sicherheit, also wenn dein Begleiter dir sagt, mach das bitte, dann fühlst du dich kurz unsicher. Dann haben wir uns, glaube ich, nochmal unsicher gefühlt, als wir über den berühmten Kivu-See gefahren sind, bei dem die Gefahr noch ist, dass der voller Methangas ist und die eigentlich die ganze Zeit darauf warten, dass dieses Methangas in einer riesigen Methanblase über diesem See platzt und alle Menschen innerhalb von Sekunden umbringt. Und ich glaube, die größte Angst war, dass wir auf einem wirklich nicht kleinen Fährschiff, also wirklich so mit Kabinen und so waren, das von einem Mann gebaut wurde. Also ich würde sagen, so eine ordentliche Ostseefähre, so Weiße Flotte in Berlin oder was bei euch da in München über diese, wie heißt der, Königssee oder wie heißen diese Seen da, wo Fischschiffe?
Ammersee.
Genau, da gibt es ja so Ausflugsschiffe. So ein bisschen größer als so ein wirklich großes Rentnerausflugsschiff. Und dieses Schiff wurde von einem Mann gebaut, der sich für Schiffe interessiert. Das war dann, der hat das komplette Schiff gebaut mit der Ausbildung. Ich interessiere mich für Schiffe.
Ja, nicht nur eins.
So ungefähr so wie die Minen. Also da gibt es ja auch eine Szene in dem Film, wo du in eine Mine reingehst oder in so einen Stollen.
Ja.
Und fragst, wo der Erbauer der Mine ist. Das ist mir so ganz stark in Erinnerung geblieben irgendwie, weil es gab eigentlich, also wie war das, der war auf einem Lehrgang, der Mann, oder es gab ihn gar nicht und irgendwie es gab auch keine Sicherung.
Das war eigentlich nur so ein Loch in so ein 50 bis 100 Meter tiefes Tünnelchen in Lehm reingeschlagen. Und so auf Hälfte des Weges in diesem Lehm sagte dann unser Begleiter, ah ja, wir haben hier so ein leichtes Sicherheitsproblem. Wir müssten eigentlich langsam mal anfangen, diese Tunnel mit so Balken zu sichern, weil sonst brechen die ein. Und dann, da habe ich tatsächlich richtig so Angstzustände bekommen. Du bist ja nicht mit reingekommen, ne?
Genau.
Du wolltest nicht oder bist nicht?
Nee, ihr seid schon mit Michael reingegangen.
Also mit dem anderen Kameramann. Ja. Und dann war dann so, warum sollen wir dann gleich alle verlieren, wenn wir da in so ein Loch reingehen? Dann
aber ich stand draußen, hab so an dem Lehm so ein bisschen rumgepopelt. Und das ist ja wirklich so, du berührst es und dann fällt das da ab. Also
das ist nicht aus Stein, sondern du gehst wirklich, als würdest du in so ein...
So eine Sandburg quasi.
Sandburg reingehen.
Ja.
Und dann ist das ja auch so vulkanisches Gebiet und ich habe mich da schon einfach verschüttet. Ich hatte wirklich eine kleine Panikattacke. Mir ist der Schweiß den Rücken runtergelaufen und wollte so unbedingt raus. Habe so Atemnot bekommen in diesem Gang, weil ich dachte, oh krass.
Ja, die haben ja auch noch geklopft gegen
ja,
die...
Ja, dann wackelte der ganze Tunnel und es war dann ja. So, nee, ich möchte jetzt wieder raus. Und dann hat aber Caleb, der hat das erkannt und den mochte ich sehr, der hat dann sofort erkannt, okay, Thilo bekommt jetzt Angst, den beruhige ich jetzt mal. Und dann hat er mich beruhigt mit dem Satz, wir bleiben jetzt hier. Der hat immer so, eigentlich hat er die ganzen Situationen immer so entschärft mit so, nein, ja. Und dann war das ganz schön, weil mit Caleb hatten wir eine sehr lange Autorückfahrt einmal von diesem einen Dorf, in dem sich dieser Tunnel befand, 6 Stunden. Und wir haben uns so gut verstanden, dass wir dann im Auto die Afrikanisch-Europäische Union gegründet haben und nur so die Probleme der Welt lösen können. Und danach haben wir uns umarmt. Das waren so sozialistische Brüder.
Caleb und Adolphe, ne?
Ja. Caleb war das zum Beispiel auch der immer gesagt hat, wir sind Deutschland so dankbar. Und dann meinte ich dann so, welchem Deutschland? Er dann, na, der DDR. Das hat man, glaube ich, gestern kurz schon mal besprochen, dass Kongo... Nee, das war Quatsch, das war Mali. Das war im Kongo auch so, ne?
Siehste, ja, man verwechselt aber die beiden, oder? Sei mir ehrlich.
Also sehr spezifisches Verwechseln. Das ist jetzt wirklich ein ganz klitzekleines Verwechseln. Du verwechselst Länder. Ja, und dann waren wir im Kongo und dann hat es geschneit und dann sind wir mit so einem Floß gefahren. Und nee, das war woanders.
Ja. Gut, ihr seid aber auch ganz schön viele Tage unterwegs.
Das stimmt.
Ja, das ist auch nicht so einfach manchmal.
Und während du deine Moderation machst und danach dich wieder schlafen legst in deinem Camper, ja, müssen wir noch Stippbilder drehen und haben die Birne voll damit, ne? Weiß Bescheid.
In meinem Camper. Aber erzähl doch mal, ich glaube, mich würde das mal interessieren. Sei richtig ehrlich, also jetzt wirklich, also jetzt nett.
Also pass auf, Thilo Mischke, ne? Ist wirklich, also was ich okay finde... Und vollkommen, also wirklich vollkommen okay, er fliegt halt, wenn es möglich ist und es lange Flüge sind und er muss
funktionieren. Gibt's eine Regel? Da lass dich gleich unterbrechen, da gibt es eine Regel, alle Flüge über 9 Stunden.
Ja, fliegt der Business, ist in Ordnung. Manchmal...
Jetzt frage ich mich, ob das die wesentliche Information ist, die man jetzt in so einem Podcast
erzählen möchte. Weil ich, und dann will ich ja nämlich erzählen über quasi die Hotelzimmer, da sind wir immer alle auf einem Level, so, weißt du, jeder hat sein eigenes Zimmer, alle auf einer Etage meistens. Und wenn du dir mal Luxus gönnst, dann geht's auch meistens irgendwie ein bisschen in die Hose, Alter. Weil entweder hast du ein verstopftes Klo, Termiten, Ratten, weiß man's. Oder als wir uns da diese schöne Suite auf diesem besagten Touristendampfer gemietet
haben. Das war toll.
Das war gut.
Da haben wir uns beide, Menzel und ich teilen uns gerne auch mal ein Zimmer. Also wir haben überhaupt keine Scham. Wir kennen uns beide nackt. Das ist auch der junge Mann, mit dem ich auf dem Kreuzfahrtschiff mir die Kabine geteilt habe. Und da haben wir dann auf diesem Dampfer, der über diesen See über eine Nacht fährt, uns so die Super
im Kongo,
die Superspeed gemietet. Das ist irgendwie, kostet irgendwie so $10, glaube ich.
Auf dem Dach, ein eigener Aufsatz mit zwei Betten drin,
Haus Privatklo. Haus auf dem Schiff obendrauf. Also ja. So, wir dachten so, mega. Wir haben dann auch die anderen überredet, die schlafen auch bei uns. Wir haben dann das so umgeräumt, dass wir alle in diesem Haus oben schlafen können.
Genau, auf den Tagesboxen und sowas.
Genau, haben wir so Betten gebaut.
Und die ganze Zeit haben wir schon noch ein Bierchen getrunken und noch was gegessen, oben ein paar Bilder gemacht vom Sonnenuntergang und so. Hatten eine ganze Terrasse für uns, ganze Deck.
Nach 14 Drehtagen, also wir waren wirklich auch fertig. Wir belohnen uns jetzt mal. Wir ruhen uns jetzt mal kurz aus. Wir trinken heute, ich trinke hier ein Bier. Die anderen trinken heute ein Bier. Du hast ja auch versucht, mit mir Bier zu trinken, klappt ja nicht, egal. Möchtest du erzählen, was dann passiert ist?
Und dann, ne, es war eigentlich ganz cool, dann kam so am Ufer, kam so ein großer Laster an und da waren auf der Ladefläche so Leute drauf und die singen und steigen alle aus und stellen sich in Reihe und Glied und singen, irgendwas. Dann kommen so drei, vier kleine Busse, kommen daraus so 30 Leute, stellen sich mit in die Reihe auf und singen. Irgendwann kommt der Captain, sonst meint die Leute da unten, das Militär. 250 Leute, Bootkapazität war wie viel?
100?
So. Also 250 Leute Zuladung und die kommen jetzt auf euer Deck. Das heißt, ihr müsst mal hier Platz machen jetzt.
Was grundsätzlich kein Problem ist. Natürlich machen wir ja Platz, aber das war so, dass es dann so...
Die Fähre sinkt?
Die Angst hatte, dass A, die Fähre sinkt. War einfach, du konntest da nicht mehr langlaufen. Das war einfach, jeder stand und lag und wir wollten halt endlich mal schlafen richtig nach 14 Tagen und die haben halt die ganze Nacht gesungen.
Und Adolphe meinte zu mir...
Ach, Adolphe, genau.
Adolphe meinte... Das Militär, das sind die ärmsten, also Neurekruten, die dann quasi in, wo sind wir hingefahren?
Genau,
und da jedenfalls dann stationiert werden. Und das sind die ärmsten der Ärmsten. Das heißt, Alter, pass auf eure Wertsachen auf. Die klauen.
Er hat es ja auch nicht böse, sondern er meinte einfach, wer zum Militär im Kongo geht, ist der Ärmste, hat keine Zukunft, weil du gehst da eigentlich kaputt.
Ich wollte sagen, die Chance zu überleben ist ja auch relativ gering.
Und deswegen meinte er, passt auf eure Sachen auf. Was dann dazu führte, dass wir... Und das war dann auch so, das war eigentlich relativ unangenehm. Man kam sich dann plötzlich sofort vor wie so ein Kolonialherr. Man saß da in seinem Haus um einen rum, 250 arme Typen.
Die haben ja noch eine Blockade gebaut.
Die Schiffsmitarbeiter haben dann so eine Art Blockade gebaut aus Tischen und standen um uns rum. Und wir saßen dann eben so wie so Großwildjäger.
Andersrum.
Also wir saßen eben so geschützt und haben dann eben, und das war dann so, naja, dann. Ja,
weißt du noch, Mzungu?
Ja.
Mzungu heißt ja.
Weißer.
Es gibt es als nette Bezeichnung quasi. Chef oder halt eben als Weiße.
Der Weiße als Beschimpfung.
Du weißt halt nicht, wie sie es sagen. Manche sagen
aus der Betonung hörst du es raus.
Bitte?
Aus der Betonung kannst du es ja raushören.
Ja?
Aber das war ja alles friedlich. Also es war ja auch schön und das war dann nur so.
Aber das Unangenehmste war einfach, irgendwann hatte Adolphe einfach für uns Essen bestellt. So, und die hatten halt gar nichts, also wirklich gar nichts. Und dann haben die halt Fisch bestellt und auf einmal kommen so, ich stehe draußen gerade und schnack mit Adolphe so ein bisschen einfach, weil er die ganze Zeit draußen saß.
Also ich erkläre nochmal kurz, Adolphe ist eben der von Caleb und Adolphe waren die zwei Journalisten aus der Demokratischen Republik Kongo, die uns geholfen haben.
Genau, und die auch auf unsere Sicherheit verantwortlich sind. Und deswegen haben die draußen gesessen und immer geguckt und die ganze Nacht Wache gestanden sozusagen, dass die nichts machen. Und dann habe ich mich mit ihm raus, irgendwie ein bisschen mit ihm gequatscht und auf einmal kommt halt ein Kellner mit...
So acht Tellern
auf dem Tablett. Voll beladen mit dem, feinsten Fisch. Super gut gemacht, so, war auch echt lecker. Pommes, Salatbeilage. Und ich stehe da draußen und denke so, fuck, Alter, was machst du denn jetzt? Und ich die Teller irgendwie so rein in die Kajüte, so, weißt du? Und dann.
Haben wir, glaube ich, alle relativ wenig gegessen und haben dann mit allen so gut wie möglich geteilt.
Das war jetzt die Geschichte. Danke.
Ich wollte das.
Du wolltest die Pointe
vorweggenommen.
Aber warte. Ja. Nein, erstmal, ich bin nicht rein. Ich wollte nicht essen. Kein Bock gehabt zu essen.
Ich überlege gerade, ob das gut ist, das zu erzählen, weil das könnte auch ein unangenehmes Bild auf. Ich weiß, was du erzählen willst. Deswegen habe ich versucht, dich vorher zu intervenieren. So. Jetzt hast du es aber versaut.
Wieso?
Weil ich das irgendwie. Selbst die Erinnerung an diese Situation ist mir so unangenehm.
Aber genau. Aber wie musst du damit umgehen mit der Scheißsituation? Ist ja nun mal so gewesen. Was machst du dann? Okay, wir können auch sagen. Und wie, lieber Zuschauer, wie hätten Sie mit der Situation umgegangen? Kannst ja auch machen. Aber da hatten wir Essen ja dann da. Was soll ich machen?
Erzähl, wie ist
und dann haben wir gesagt, okay, na lass doch mal vielleicht denen dann irgendwie was, wir müssen es ja nicht alles essen, wollen wir auch nicht mehr, wir teilen das, genau. Ja. Und aber wusste halt auch nicht wie, kannst ja nicht zu ihm gehen und sagen, hier, Teller. Sondern sind dann zu Adolfo und meinten, ja, wir würden gerne, also anders, ich habe gefragt, macht es Sinn, das denen zu geben, weil es sind ja Reste. Ist ja auch so ein bisschen, ja, hier, Reste könnt ihr haben. Wollte ich ja nicht, deswegen habe ich Adolfo gefragt. Er gibt diesen Teller zu diesem Kommandanten, der erstmal mit seinem Typen sich da hinstellt, das Zeug isst und dann das verteilt. So, und dann haben die wirklich alles bis, also bis zur letzten, die Grete mitgegessen. Also so einen Hunger hatten die. Oh, dass sie wirklich den kompletten, also es war nicht, der Teller war danach leer.
Ja,
und wo ist das schlimme Bild jetzt?
Na, das, ich finde, das, weißt, na, das, du, weißt du, wir, also ich habe ja zum Beispiel, also es geht um dieses, also dieses Gefühl, dass du dort isst und dann eben, wie du es gesagt hast, Reste zum Teilen. Das ist halt schon irgendwie fies, schwer.
Okay,
aber
genau.
Was machst du?
Die Option, genau.
Was,
genau.
Die Geschichte klingt halt einfach...
Wegen der so ein
Das ist egal. Das ist nicht egal. die Geschichte ist halt, vor Ort fühlt die sich in keinster Weise seltsam an, sondern nur schwierig. Wenn du sie aber erzählst, fühlst du dich noch komischer als der dort ist.
Aber ihr habt auch geteilt und also das ist ja auch so eine Diskussion, ihr werdet ja mit dem einen Teller nicht deren Leben verändern. Also weißt du kannst die jetzt nicht für die nächsten 3 Wochen satt kriegen, das bekommt ihr ja nicht hin. Nee. Aber ihr habt von dem und ihr müsst ja auch selber essen, wenn, ich meine, ihr wart unterwegs, ihr habt gearbeitet, ihr hattet ja Hunger, ist ja nicht so, dass ihr sozusagen keinen Hunger hattet. Ja. Und ihr habt das, was euch möglich war, geteilt und ich finde, das ist in Ordnung. Also
ja.
Ja, wir haben es sogar noch ein bisschen schöner angerichtet. Das ist nicht, dass wir so die Reste, wir haben ja wirklich, ich habe mit Michael zusammen die Teller so drapiert, genau, so Salat zu Salat, Pommes zu Pommes und Fisch zu Fisch so und dann gesagt, wir können es nicht machen. Und dann meinte Adolfo, gib's dem Kommandanten, der verteilt es dann an die.
Wie war das eigentlich für dich? Wir sind also ungefähr 14 Tage oder 12 Tage sind wir durch den Kongo gereist. Ja. Von krassen Minen über zum Beispiel, man sieht es im Trailer auch ganz gut, wer jetzt den Trailer mal gucken will. Den Trailer gibt's auf www.pro7.de/uncovered. Da gibt es eine Szene, wo so Kinder wegrennen. Und kannst du dich noch erinnern, was der Grund dafür war?
Ja.
Ja, das ist krass. Möchtest du das erzählen?
War das krass? Ist ja gleich. Weißt du den Grund? Weißt du den Grund?
Ich weiß den Grund, deswegen habe ich dich gefragt, ob du den Grund weißt.
Ich weiß den Grund.
Ich wollte dir aber Raum geben, aber
willst,
zum Erzählen.
Willst du den Grund jetzt erzählen, weil es ein Trailer ist?
So, wir sind aus den Autos, also wir drehen nach einem bestimmten Prinzip. Also bei uns gibt es eben nicht, wie man das aus dem Fernsehen kennt, dieses, wir kommen irgendwo an, dann wird erstmal geredet und dann wird das Bild eingerichtet und dann fängt das Drehen an. Bei uns ist meistens eigentlich von morgens bis abends die Kamera läuft. Wenn was passiert, muss der Kameramann so auf Zack sein, dass er versteht, hier muss ich jetzt filmen. Wir haben dann auch so eine Art Schnipssprache, also so, was bedeutet, komm mal schnell her oder ich fange jetzt an, ein Interview zu führen. Also so jeder arbeitet eigentlich so wortlos miteinander. Und im Kongo gab es die Situation eben, dass wir in einem Dorf ankamen und wir eigentlich, glaube ich, nicht drehen sollten erst, aber wir dann trotzdem immer schon drehen. Mhm. Und wir sprangen aus den Autos mit den Kameras und plötzlich fingen alle Kinder an zu weinen und rannten weg. Und es lag daran, dass die Kinder dachten, dass das Waffen sind, dass wir Militär sind, die jetzt das Dorf überfallen. Mhm. Und das war also, wir haben das überhaupt nicht realisiert, das haben die uns erst später erzählt, weil wir haben dann gefragt, warum rennen die denn jetzt weinen vor uns
weg?
Ja klar,
große schwarze irgendwie Gegenstände, die kennen so große Kameras dann wahrscheinlich auch nicht.
Und dann sind die wirklich, das war das total, und das aber wirklich eine halbe Stunde später habe ich dann so gefragt, sag mal Caleb, warum sind die Kinder gerade weinend vor uns weggerannt? Und der meinte, na, die dachtet ihr, dass ihr in das Dorf kommt und alle erschießt, weil das letzte Mal ist das hier in dem Dorf passiert, vor 2 Jahren.
Ja, genauso wie mit der Drohne, ne? Weißt du noch, die dann da, als die Drohne durch den Wald geflogen sind, also du.
Ah ja, das war auch
und
krass.
Und die dann wirklich auf die Knie gerufen, mon Dieu, weil die einfach nicht wussten, was es ist. Die dachten, es ist ein UFO.
Ne, das, ich glaube, dass die auch dachten, dass es eine Waffe
Kriegsgerät
ist.
Kriegsgerät, irgendwas, ist. Was gleich schießt.
Weil ich bin so, oder? Ich flieg so durch so ein Stück Wald, ohne zu wissen, dass da jemand ja ist. Und flieg so um die Ecke und sehe dann eben eine Bäuerin dort. Und die wirklich komplett so, wirklich ausrastet und so schreiend wegrennt vor diesem, und ich so, oh Gott. Und dann kannst du ja, dann war das so ein bisschen so unangenehm, weil du ja, okay, ich muss jetzt aber leider über sie hinwegfliegen, weil ich kann nicht rückwärts zurückfliegen. Und dann ist es wirklich so, du siehst so, wie sie wegläuft und dann ins Gebüsch springt. Also das sind so krasse moralische Momente, wo du dich dann auch schämst. Also so, weil du greifst dann halt in ein Leben ein mit deinem voyeuristischen großen Blick. Wie ist das für dich eigentlich, wenn du manchmal einfach filmst, drauf losfilmst? Du hast auch schon, was hast denn du gefilmt, wo du dann so, schmale Lippen gemacht hast, obwohl du ja immer fröhlich bist. Es gab doch mal eine Stelle, wo du auch, das war dir zu viel.
Im Kongo?
Nicht im Kongo, wo waren das?
Afghanistan bestimmt. Afghanistan, die Brücke.
Ja, stimmt.
Garantiert.
Da warst du
also das
weg.
War übel.
Ja, aber darüber reden wir in einer anderen Folge, das ist nicht dein Teil.
Das nächste Woche bei, ja, und dann wollten wir noch die Drohne, weil es eine Kind, der so krass geheult hat.
Ja.
Der Vater meinte, hat es gecheckt, okay, ist ein Gerät zum Filmen. Und dann wollte der Vater dem Kind zeigen, hier, du kannst es anfassen, ne? Und dann sofort weggerannt.
Ja.
Hatte, ging gar nichts.
Was war denn dein schönstes Uncovered-Erlebnis?
Im Kongo?
Nee, im Leben.
Boah, ist auch wieder so eine Frage. Ja. Pistole auf der Brust, keine Ahnung. Wir waren alle schön. Am liebsten
warst du
im Kongo.
Samoa. Das war für Galileo.
Ja, aber war schön.
Ja.
Ja, ist immer aufregend irgendwie. Aber tatsächlich, also ich weiß noch, erste Folge, ich meine, du weißt ja, wie wir uns kennengelernt haben am Flughafen. Erzähl es einfach jetzt nicht. Hast du bestimmt schon erzählt?
Hab ich noch nicht erzählt. Also, weißt, ganz
na,
toll.
Auch, muss aber auch.
Ganz toll.
Ganz
Brasilien, Rio toll. Am Flughafen kommt plötzlich so ein Mann um die Ecke. 1,63 groß.
Ey, Mo, stopp.
Karierte Schlafhose.
Stopp.
Extrem enges Oberteil. Und was war meine erste Frage?
Ob ich gerade vom Clowns-Kongress komme?
Sie sah wirklich aus wie ein Clown.
Die Antwort war ja. Ja. Ja, fand ich nicht. Alter, hast du mal eine Folge an Cover geguckt? Gerade Staffel 1?
Was willst du sagen?
Alter, Leggings mit irgendwie einem S-Bahn-Druck drauf. Dann irgendwie
das war Staffel 2.
Neonfarbene, kurze.
Das haben wir gestern schon.
Kurze, ja, das okay. Aber zu Recht.
Diese neonfarbenen
kurzen. Auch, aber dann dass kannst du in der doch Position nicht. Bist, dich über eine karierte Clownshose aufzuregen.
Es war eine fucking Schlafhose von H und
B. Ja, also ich fand's halt.
Das kann ja auch Style gewesen sein.
Nee, das war eine Schlafhose.
Aber er hat ja einen Flug hinter sich gehabt.
Ja, ja, ich habe im Flugzeug, bitte erzähle, ich sehe immer ordentlich im Flugzeug aus, ich habe nie Schlafhosen.
Ja, aber weil
Flugzeug.
Du frierst in deinen kurzen Hosen.
Was? Du trägst die Schlappen mit Socken drunter, ja, Adiletten
stimmt,
und
ja.
Läufst dann mit deiner E-Kippe da rum. Was?
Ja, aber ich sehe nicht aus wie ein Clown, der vom Kongress kommt.
Unangenehm. Naja, die Produktion macht immer die Flüge so, dass sie immer ein bisschen so einen Umweg haben, weil sie günstiger dann sind. Da muss man bequem sein.
Das stimmt gar nicht. Wir haben immer die direktesten Flüge, die es gibt.
Ja, ist okay, war ein Gag.
Also ich höre durch mein Mikro die Podcast-Hörer sich zu Tode lachen über diesen Gag. Ich wiederhole den Gag nochmal. Die Produktion nimmt immer Umwege.
So war der Gag gar nicht.
Doch, das war der Gag.
Sie können jetzt auf Instagram abstimmen, welcher Gag besser war. Mein oder Thilos? www.instagram.de /Gag.
So. Ja. Würdest du denn, wenn es weitergeht... Was, gibt es eine Geschichte, die du eigentlich gerne mal machen möchtest als Kameramann? Gibt es so, oder gibt es eine Grenze, wo du sagen würdest, darauf habe ich überhaupt keinen Bock?
Naja, ich hätte tatsächlich nicht nochmal Bock, nach Afghanistan zu fliegen, so zum Beispiel. Das war mir zu viel, aber wir reden ja nicht über Afghanistan, deswegen. So, das würde ich nicht nochmal machen, glaube ich. Also kommt drauf an, was wir machen. Und wie die Situation ist. Ich meine, nachdem wir jetzt im Frühjahr ja dieses Krisentraining gemacht haben, sind wir ein bisschen besser gebrieft. Da haben wir. Nicht? Darf man nicht erzählen?
Doch, das ist gut. Also. Davon habe ich nämlich auch schon, wir haben ja auch schon gesprochen über dieses Krisentraining und dann habe ich auch erzählt, dass wir alle eben danach so eine krasse Meise hatten und irgendwie mega aufgepasst haben und du hast ja dich spezialisiert auf das Checken des Wagens auf...
Vehicle-Check.
Vehicle-Check auf Bomben. Und das haben wir vollkommen ernst gemeint. Also es war kein Witz, sondern wir haben dann... Michael ist um dieses Auto in Mali rumgelaufen.
Ja, und im Kongo.
Und im Kongo auch, genau.
Und Caleb so, what are you doing? Und ich so, just checking for... wie heißen die nochmal? UA. Improvised.
IED.
IED, genau. Improvised Explosive Device. IED, genau. Ja. Improvised Explosive Device, genau. Danach gucke ich übrigens.
Das hört aber die Pro7-Sicherheit hört es ganz gerne, wenn ihr sagt, dass ihr immer ums Auto rumlauft.
Ja, das machen wir.
Und dann checkst du, aber du checkst nicht nur nach IEDs, du checkst auch nach dem Reifendruck, nach dem Profil.
Weil die meisten Journalisten sterben nicht bei Angriffen, sondern in ihren Autos.
Bei
weil die uralt sind und Gurt kaputt und das hatten wir auch. Also wir hatten schon, was wir schon für kaputte Autos hatten.
Auf der anderen Seite, dann sage ich, du, der Reifendruck oder das Profil, das ist ja nicht so geil. Dann sagt er, yo. Ich meine, wie oft die, hast du, wir, im Kongo haben wir auch andauernd die Reifen irgendwie ab und ran montiert irgendwie. Da war auch immer.
Wir haben die Luft reingemacht und Luft rausgelassen, weil wir im Kongo gibt es ja okay. Keine befestigten Straßen. Und immer, okay. Wenn wir auf die festen Straßen gefahren sind, haben wir, glaube ich, Luft reingemacht.
Ja,
und wenn okay. Wir auf diesen Schotterstraßen gefahren sind, Luft rausgemacht, ja, damit du genau. Den besseren Grip hast.
Aber wie sehr ist das dann vielleicht, wenn du bist ja sozusagen fürs Bild zuständig und wenn ihr jetzt wirklich in einer Situation seid, wo es irgendwie gefährlich wird, wie sehr verlässt du dich einfach drauf nach dem Motto, ich drehe, bis einer schreit, ja, und blendest so alles andere aus oder bist du schon auch immer selber in so einer Alarmstimmung zu gucken, was ringsrum passiert?
Also ich gucke sowieso, also wenn ich mit Okular zum Beispiel drehe, habe ich immer beide Augen offen und gucke schon und würde auch zum Beispiel dann einfach, also ich gucke schon, mache so einen Rundumblick. Was gut ist mit Anja tatsächlich, zum Beispiel, schön, dass ich immer wieder auf Afghanistan komme, ist einfach meine Folge. Nein, gibt sie mir so ein bisschen Rückendeckung und so, weißt du, dann sagt sie mir auch Sachen oder so, da war es ja auch sehr gefährlich, dass man irgendwie eine Spritze mir auf einmal in den Arm bekommt oder sowas. Und, aber ja, also du musst irgendwie... Also
kurz einmal Unterbrechung, warum man eine Spritze in Afghanistan in den Arm bekommt, das klären wir dann in der Afghanistan-Folge. Folge
Nummer 6.
Sechs.
Folge letzte Nummer 6. Dann.
Folge Podcast 6 und Fernsehfolge 6.
Staffelfinale. Cool. Genau. Also ja, natürlich kannst du nicht und du musst dich irgendwie verlassen, aber du würdest auch, also wenn jetzt hinter mir die Hütte brennt irgendwie, weiß nicht, wie ist denn das?
Wir hatten ja schon Situationen, wo, also es gibt ja oft Situationen, wo dann manchmal, also zum Beispiel bei der Schießerei im Irak. Da haben wir ja weitergedreht.
Ach so. Ja, ja.
Also da haben wir ja nicht die Kamera weggelegt.
Da haben wir aber auch geschossen. Also da waren wir das angreifende Team im Moment.
Wir beide haben geschossen.
Nee, wir wurden also geschossen. Ist, und na, weil ein IS-Kämpfer auf dem Motorrad im Niemandsland war.
Mal, hör dir mal selbst zu, wenn du so überlegst, was du da erzählst. Da kommt ein IS-Kämpfer auf dem Moped angefahren und der wollte uns beschießen. Oder die haben ja angeblich auf uns geschossen.
Ja, aber die waren zu weit weg.
Und dann haben wir zurückgeschossen. So. Und nicht wir.
Ich finde geil, dass die dann sagen einfach, ach so, wenn du übrigens folgendes Geräusch hörst, Achtung, Geräusch der Woche, pum, hast du genau 26 Sekunden Zeit oder 23, was auch immer die Zahl war, noch weniger, um entweder am besten in den Bunker von der Front zu gehen oder dich halt in eine Kuhle zu legen, weil das Schrapnell so trichterförmig halt hochfliegt. Wenn du allerdings in der Kuhle liegst, wo genau die Mörserrakete landet, dann hast du eh verloren. Aber das war halt dann die Ansage. Ich würde dann gerne jetzt meine Weste anziehen.
Das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, ich möchte gerne, das war im Film, sieht man das, wo ich so mache. Ja, aber da haben wir halt weitergedreht. Also da wurde dann nicht die Kamera weggelegt und sich selbst geschützt, sondern...
Also du machst dann nicht das geilste Bild, ne? Du läufst halt weiter, nimmst den Zoom raus, volle Möhre, dass du alles so weit wie viel möglich siehst.
Also manchmal redet da ja wie so ein 70 Jahre alter ZDF-Studio.
Die Mühle, machst ja die Linse, weiß Bescheid. Schärfe, machst du auf. ja, nee, und dann... guckst du erstmal, dass du irgendwie ein bisschen safe bist und kannst dann nochmal gucken, ob du jetzt ein Bild hinkriegst.
Und das klappt. Ich glaube, in dem Moment, wo jemand verletzt werden würde, dann würde man aufhören zu filmen.
Ich würde die Kamera weglegen, aber ich würde sie laufen lassen.
Weil du halt aus West-Berlin kommst, du kennst Gewalt.
Ja.
Ja.
Happy Slapping. Nee, wie heißt das? Slapstick. Nee, wie heißt das? Happy Slapping. Nee, wenn man so... Gib ihm eine, dann so dreht. Wie heißt denn
Happy
das?
Happy Slapping.
Happy Slapping? Nein, das heißt nicht Happy Slapping.
Doch.
Wirklich?
Fuck, das ist deine Generation.
Fuck. Keine Ahnung.
Wie heißt das, wenn man jemanden ärgert Fischt und das filmt?
Aber das ist 10 Jahre
nicht
alt.
Happy Slapping. Doch. Das heißt nicht Happy Slapping.
Fragen wir doch mal die Zuschauer. Bitte schreibt uns auf unseren Instagram-Kanälen. Das ist bei mir @thorvanlingen oder Thilo Mischke kann man auch suchen. Bei, wie heißt der, Michael Menzel?
@michaelmenzel oder @frameforwardtv.
Oder bei Katja, die nicht genannt werden möchte. Wie heißt Katja. Das, wenn man jemanden filmt und dabei eine knallt? Heißt das Happy Slapping? Das sag ich.
Das heißt nicht Happy Slapping.
Wie soll es sonst heißen?
Es fällt mir gleich ein im Laufe der Sendung.
Aber dann ist der Podcast auch schon zu Ende.
Ach so.
Denn ich glaube, wir sind zeitlich sind wir, glaube ich, am Ende an. Ich guck mal rüber zur Regie.
Regie spielt am Handy. Hallo? Halbe Stunde erst. Oder wie lange dürfen wir denn?
Halbe Stunde war immer das Ziel. Wir können auch noch weitermachen.
Aber hat der Zuschauer schon jetzt über Kongo gelernt genug?
Es geht nicht darum, dass er über den Kongo lernt. Es geht eher darum, dass wir über hinter der Kamera berichten.
Ach so.
Also behind the scenes. Also so. Du kannst ja noch, erzähl doch noch mehr Intimes von mir, wenn du mich beobachtest.
Ich wollte gerade sagen, wir können noch ein bisschen was über Thilo erzählen.
Thilo Mischke.
Wie wacht Thilo morgens früh auf?
Na, pass mal auf. Also Thilo Mischke, ich kann dir mal...
Was Frühstück, Thilo?
Okay, also. Thilo Mischke ist super angenehm, wenn er morgens an ein Zimmer klopft und sagt, ich muss mal aufs Klo.
Ich möchte nicht, dass solche Dinge hier besprochen werden. Das ist mir zu intim. Bitte weiter. Nächste Anekdote.
Gut, dann kommt er und klopft und sagt, ich möchte gerne duschen. Warum willst du in anderen Zimmern immer duschen? Das verstehe ich nicht.
Naja.
Nee, weißt du, was er auch macht manchmal? Ohne Spaß.
Boah, das ist ja keine Therapie.
Nee, doch. Ganz kurz. Katja, wirklich. Ja. Letztens wolltest du, dass ich aufstehe früh.
Ja.
Ist er mit seinen Straßenschuhen auf mein Bett rumgesprungen. Wo waren das? Philippinen?
Ich glaube, das war in den Philippinen. Das war der letzte Drehtag. Und ich wollte, dass du mit mir spielst. Ich wollte nach unten. Mir war langweilig. Ich konnte nicht schlafen und du solltest mit mir reden.
Ja.
Und dann hab Ärger.
Dann bist du gemein.
Ja, da war ich gemein.
Und was spielt ihr?
Spazieren.
Also.
Also wir was? Spielen dann jetzt kein Spiel oder so.
Nein, ja, Switch spielen wir manchmal oder Backgammon.
Stimmt, Backgammon spielen wir. Er ist ein
Skat.
Skat, er ist ein veritabler. Also, das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Was Michael Menzel beherrscht jedes von diesen seltsamen Kneipenspielen. Skat, Backgammon, Blackjack, Pokern.
Man muss aber dazu sagen, dass Michael Menzel erst 23 ist.
Wie alt bist du nochmal? 28, ne?
28, Frau Hahn. Ach so, wie alt sind Sie denn?
Geheimnis. Kann man sich ein Video anschauen.
Genau, er beherrscht diese Spiele auch wirklich so regelkonform. Also er erzählt dir das alles. Er hat mir zum Beispiel Blackjack beigebracht. Und das Tolle ist,
ja,
er gewinnt nie. Bei keinem Spiel.
Nee.
Also er loost so richtig ab. Und also wir gehen dann manchmal, wenn wir dann so wirklich am Ende unserer Kräfte sind, es gibt ja lustigerweise, egal wo auf der Welt, gibt es Coca-Cola und es gibt Casinos. Und dann gehen wir beide manchmal ins Casino, sagen, wir nehmen 20 Euro mit und dann spielen wir jetzt für 20 Euro Blackjack, weil erstmal hat es mir beigebracht. Auch erst in der dritten Staffel.
Moment, wir spielen Blackjack. Tio sitzt da und guckt mich an. Hey, du stay. Und dann sage ich immer, ja, Karte, natürlich nimmst du eine Karte, Alter.
Ich spiele das gar nicht, ich gucke ihn einfach nur an.
Ich sage ihm, was er machen soll, er räumt ab. Ich spiele parallel meine eigene Hand, ich verliere.
Ja, wenn das war nämlich so haben wir uns zum Beispiel die Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff vertrieben. So, als wir zusammen dort waren.
Übel. Black und Skat genauso. Erklär den ganzen coolen Taktiken, ja, da musst du so und so, ne, weiß Bescheid.
Aber geht ihr euch auch mal so richtig auf die Nerven?
Nee. Also Also es gab, manchmal bist du zu laut. Das ist passiert manchmal, dass ich dann sage ich kurz, sei mal jetzt in so einer bestimmten Situation nicht zu laut.
Aber ich merke es immer schon selber, wenn man die Fresse hält. Meistens.
Ja, meistens. Manchmal begrüßt du in den falschen Ländern die Leute mit der falschen Sprache.
Aber er weiß ja auch gar nicht, in welchem Land er ist.
Er weiß ja auch nicht, in welchem Land er ist. Ich gehe auch nicht auf das, wenn das Beispiel nicht nennen. Also es gibt manchmal lustige Situationen. Aber irgendwie am Ende lieben sie alle Michael. Also die Protagonisten lieben ihn, wenn er Quatsch macht. Irgendwie jeder schließt ihnen so ins Herz.
Das also ich fasse so zusammen, du nimmst das Geld aus den Ländern mit und Michael die Frauen.
Ich nehme das Geld aus den Ländern
mit? Ja, wenn du immer gewinnst.
Poker hast.
Also ja, 30 Dollar.
Ja.
Ja.
Ja, und Bingo auf dem Kreuzfahrtschiff hast du, Alter,
das ist 100, übel. Hast du gesagt.
100 Pfund.
Und ich war noch 3 Tage länger auf dem Boot und habe jeden Tag Bingo gespielt, mit doppelter Gewinnchance, ne, mit dem extra Blatt da. Nie was gewonnen, nie, nix. Auch im Casino, nix.
Naja. Hast du eigentlich dann, wolltest doch mit einer von, irgendeine Frau auf dem Kreuzfahrtschiff hat dir doch, da meintest du, in die hast du dich jetzt verliebt.
Das können wir alles nicht senden.
Aha. Also da gibt es dann so Grenzen. Du willst aber von meiner Morgenroutine erzählen.
Nein, das ist eine andere Geschichte.
Okay, dann lass uns doch nochmal, eigentlich wolltest du erzählen, so arbeiten, also Arbeit mit dir ist ohne Makel.
Hattet ihr mal so Probleme, so technische Probleme, so wo ihr, weil manchmal ist es ja in den Ländern auch nicht so einfach, also klar, im Dschungel, da reden wir wann anders noch drüber.
Gott ja. Daring Gap.
Da reden wir ein anderes Mal drüber.
Ja. Darf aber ich nicht drüber reden, über was mir passiert, als ihr weggefahren seid?
Also ich finde, die Geschichte kannst du eigentlich noch erzählen.
Technisch? Einfach nur, weil es wirklich technisch ist? Weil sie wirklich technisch...
Willst du jetzt diese Schraubengeschichte erzählen? Dass du eine Schraube verloren hast im Urwald? Das ist jetzt auch das geringste Übel, würde ich sagen. Du wolltest jetzt ernsthaft diese Schraubengeschichte erzählen? Wie du dir dann aus Panzertape einen Griff an deine Kamera geklebt hast? Das ist die Geschichte, die du auswählst, um irgendwie anzugeben bei einem Podcast. Du hast eine einmalige Chance, deinen Ruf zu manifestieren als Kameramann, als Haudegen hinter der Scherbe. Und dann kommt die Geschichte, da habe ich eine Schraube im Urwald verloren.
Und ich brauchte einen Inbus, einen 4er, 8er Inbus, den gab es nicht. Gab nur
Radmutterstütze mit 8er Verlängerung. Ich finde ja viel schöner die Geschichte, als wir dich zurückgelassen haben im Urwald.
Das ist doch die Geschichte!
Nee, die Geschichte ist eine andere.
Die Geschichte ist, ja, aber das ist ja die Beigeschichte, die mit der Technik zu tun hat. Und darauf wollte ich eingehen.
Lass mir einfach mal den Michael reden,
okay.
Tilo.
Gut, okay. Schraube.
Es begab sich zu der Zeit, da war ich im Daring Gap und wurde allein gelassen. Beziehungsweise, nein, die Idee war, dass ich eigentlich mit...
Sag einmal trotzdem ganz kurz, auch wenn es eine andere Folge ist, wo der Daring Gap ist.
Panamericana ist eine Straße vom Alaska bis runter ans Feuerland und die ist irgendwie 40.000 Kilometer lang und ist unterbrochen für 90 Kilometer zwischen Kolumbien und Panama. Bam, Alter.
Ja, super,
Wikipedia-Eintrag. genau. Und da ist quasi Urwald, das soll auch nicht erschlossen werden, weil da die ganzen krassen Leute ihre Spielchen treiben wollen, wie zum Beispiel Menschenhandel, Flüchtlinge, Drogen, alles. Ja. Genau, und deswegen bleibt straßenleer, straßenfrei. Genau. Und da wollten wir durchlaufen als erstes deutsches Kamerateam der Welt. Und es gab die Situation, dass wir eben schon so ein relativ großes Team waren, wir mussten uns verkleinern. Das heißt, dass wir dann gesagt haben, wir splitten uns ab. Ich gehe in Indianerdorf, mache deine Nebengeschichte über Cesar und Segundo, die irgendwie vom Kartell...
Ja, was denn? Ich unterbreche. Cesar und Segundo sind unsere Journalisten, die uns vor Ort helfen sollten.
Genau. Und die auch was im Kartell zu tun hatten irgendwie, ne?
Nee, es waren einfach ganz normal. Oh. Die haben nur die Verbindung hergestellt, dass wir da durchgehen können, ohne dass wir erschossen werden.
Ja, also haben sie was im Kartell zu tun. Also, ne? So. Okay, egal. Ja. Letztendlich war es so, okay, wir splitten uns ab, ich gehe mit denen und die fahren wieder zurück zum anderen Ort. Sobald das Schiff hinter der Klippe war, mit den anderen Jungs drauf, meinte Cäsar und Sigourney, ach so, wir haben gerade unserer Company gesprochen, wir können ja nicht mehr, du musst da alleine hin. In der Sekunde bricht mir, wie gesagt, der Monitor ab von der Kamera.
Es ist eine Katastrophe. Die Schraube weg.
Das, die war ja nicht
ist,
weg.
Das ist die Katastrophe. Ich finde, die Katastrophe ist, dass du alleine im Urwald kurz hinter der kolumbianischen Grenze
aber es war nicht die Frage.
Wirst. Das stimmt.
So, danke. Und dann hat er mir noch $3000 gegeben, wo wir irgendwie gesagt, okay, wie können wir das quittieren? Da haben wir ein Foto gemacht, wie wir die $3000 in der Hand halten und noch irgendwie eine 3 zeigen. Ja, irgendwie so, okay, andere Story, andere Folge. Gab es noch so technische Probleme? Ja, na klar. Ah, natürlich gibt es technische Probleme. Und zwar immer dann, wenn die Sicherheit am Flughafen winkt. Von wegen, ihr habt Akkus dabei, ja, die müsst jetzt hier bleiben. Was? Wie? Warum? Nee. Genau, sowas
ja,
zum Beispiel.
Ist ganz schön, ja.
Oder Batterien im Aufgabegepäck und dann werden die rausgenommen, dann kann man keinen Ton machen und so.
Die Geschichten werden immer spannender von den Sicherheitsproblemen.
Was ist denn? Okay.
Und manchmal stecke ich die kleinen Doppel-A-Batterien falsch ins Aufladegerät und dann funkt's.
Ja, okay.
Habt ihr schon mal kein Material gehabt?
Das ist, glaube ich, noch nie passiert.
Ja, würde ja auch ProSieben was dagegen haben, oder?
Naja, aber das ist ja manchmal trotzdem nicht verhindern.
Also, ich glaube, doch, wir hatten einmal das Überwachungsmaterial, als wir in Ägypten gedreht haben. Da warst du aber nicht dabei.
Aber Fuck dabei.
Nee, das war Tolga. Alter, jetzt verwechselst du jetzt nicht nur die Menschen, jetzt verwechselst du die Länder, sondern auch die Menschen.
Sorry, bist ein guter Junge.
Hatten wir tatsächlich auch unseren Praktikanten damals, der darf dann so auf einem Dreh, wo es nicht ganz so gefährlich ist, darf er dann mitkommen. Und wir haben in Ägypten ja gedreht, diese Organhandel, haben mit versteckter Kamera gedreht und hatten auch tatsächlich ziemlich krasses Material auf dieser versteckten Kamera, was dazu, und dann war die Aufgabe des Praktikanten auf diesem Dreh das Material zu sichern. Und die Schwierigkeit war, dass wir viel Material auf einer verschlüsselten Festplatte speichern, dass, falls uns jemand die abnimmt, keiner rankommt an die Daten. Was wiederum dazu führte, dass unser damaliger Praktikant dieses versteckte Kameramaterial gelöscht hat. Und was aber ein Glück im Unglück war, weil wir dann einfach jeden Tag mit versteckter Kamera an denselben Ort gegangen sind, woraus sich dann neue Kontakte erschlossen. Und eigentlich hätte er es nicht gelöscht, wären wir nicht jeden Tag hingegangen und hätten nicht die bessere Geschichte bekommen, als die, die wir ursprünglich hatten. Also war es jetzt letztendlich nicht so schlimm. Also es passiert ganz selten, aber das wäre so, als würde ich irgendwie vor der Kamera nicht reden oder sagen, ich fliege da nicht hin. Also wenn der Kameramann irgendwie... Das kann natürlich passieren, dass ein Bild weg ist, aber das darf nicht passieren. Das ist seine
oder
Aufgabe.
Oder am Flughafen, dann, dass dann die Sicherheit dann kommt und sagt, ihr dürft nicht filmen, zeigt Material und du es dann halt löschen musst irgendwie.
Da gibt es auch 1000 Kameramänner-Tricks, dass man eben genauso, also das verraten wir jetzt hier nicht, falls die Flughafenmitarbeiter zuhören. Wir wollen auch nicht die Jobs versauen für andere Kameraleute, die an Flughäfen drehen wollen.
Ja, na klar, aber Philippinen mit diesen, mit dem, die uns da mit die Bullen gerufen haben, in dem Restaurant.
Ja, das kommt auch nicht, das sieht man nicht.
Sieht man... Wirklich nicht.
Das zeigen wir. Das sind so Geschichten, die ja nicht in der Sendung landen, bei der, als wir verhandelt haben mit dem einen Mann, der auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten.
Ach so, da, und da in Gefahr gebracht wird, ne?
Genau, und dann haben wir in einem Restaurant gefilmt und wir haben gefragt, dürfen wir hier filmen? Und dann hat der Kellner gesagt, klar, aber das sah schick aus. Und dann kam eine halbe Stunde später die Chefin und die sagt, was macht ihr hier? Und es war mit Polizeirufen und wir mussten auf die Polizeistation. Und da haben wir dann so wirklich auch die Klaviatur, wie man so tut, als würde man Clips auf Kameras löschen, durchgespielt. Wir hatten alle Clips noch. Und ich habe den Stellvertreter von Duterte eine SMS geschickt, ob er uns helfen kann, falls wir ins Gefängnis kommen.
Ach, wirklich?
Kommen. Ja, ja.
Lustig.
Hat nie geantwortet.
Ich habe die Karten in der A7, also so eine kleine Kamera. Du
hast die Tricks nicht verraten. Ach so.
Ich habe nichts gemacht.
So. Wir müssen jetzt auch in den nächsten
Mittag.
Podcast gehen. Es war sehr schön, dass du da warst. Es erinnert mich auch daran, wie es ist, mit dir zu drehen.
Cool, Staffel 4 kommt.
Du erinnerst mich ja oft an so eine Gans, die man aus Versehen so anschubst. So diese Arme, die flattern dann so rum.
Mhm. Finde ich auch schön, Thilo. So. Ja, ich mag dich auch, Thilo.
Wir gehen ja auch sogar zusammen schwimmen. Also das sind ja Indizien dafür, dass wir uns wirklich verstehen. Wir verbringen auch Zeit in...
den Drehpausen.
In den Drehpausen. Wir verbringen auch
Zeit. Aber es geht ja vielleicht schon bald weiter.
Ich hoffe.
Ja.
Das ist eure Seite, ihr entscheidet es. Wir sagen ja.
Ja.
Also ich habe meinen Vertrag schon bekommen.
Bitte was?
Gag.
Und jetzt am Ende noch möchte ich eine wunderschöne Geschichte über Michael Menzel erzählen. Er erzählt jedem, er sei Westberliner.
Alter, das kannst du jetzt nicht.
Doch.
Nein.
Doch.
Stopp.
Aber er ist in Pankow geboren.
Also erstens.
Schön, dass ihr zugehört habt. Das war die Folge mit Michael Menzel, einem Kameramann für Uncovered und Katja, die für ProSieben als stellvertretende Chefredakteurin arbeitet und mir. Wir haben heute über den Kongo ein bisschen geredet, aber auch sehr viel über die Arbeit, die wir gemeinsam machen. Und man merkt, glaube ich, tatsächlich, es macht Spaß. Auch in düsteren Ländern. Und es ist einfach, du bist ein cooler Typ. Ich arbeite sehr gerne mit dir, Michael.
Auch ein schöner Typ.
Tschüss.